Wenn man in der Region auf irgendeine Art ja, was bewirken möchte, dann kann man nicht einfach hingehen und sagen, so, wir haben jetzt eine Idee und würden das jetzt gerne umsetzen.
Willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Heute machen wir eine kleine Reise und zwar zu einem ganz besonderen Naturort in Deutschland, nämlich dem Oder-Delta, einer ganz schönen, wilden, artenreichen Kulturlandschaft an der deutsch-polnischen Grenze. Und da gibt es ein ganz tolles Projekt, was wir uns heute zusammen angucken wollen. Und darüber spreche ich mit Stefanie Jahn, die das Projekt koordiniert hat. Hi Stefanie, schön, dass du da bist. Du hast als wissenschaftliche Koordinatorin gearbeitet am Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und hast da ein ganz tolles Forschungsprojekt mit begleiten dürfen, zu dem jetzt auch ein ganz schönes Buch im Ökom Verlag erschienen ist. Darüber bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Das heißt Rewilding am Oder-Delta, ein Werkstattbuch. Und da geht es darum, wie man ja Ökologie und Naturschutz im weitesten Sinne mit Regionalentwicklung verbindet. Und vielleicht fangen wir mal bei diesem für mich total interessanten Begriff des Rewilding an. Man kann das ja vielleicht so erstmal als Wiederverwilderung oder sowas übersetzen. Was steckt dahinter? Kannst du dazu erstmal mehr erzählen?
Ja, hallo Nikolas, erstmal hallo auch von meiner Seite und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Genau, ja, also Rewilding, Wiederverwilderung, glaube ich, ist eine akzeptable Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche. Aber es gibt tatsächlich keine richtig feststehende deutsche Übersetzung, die verbreitet wäre oder so. Und der Begriff wird sozusagen eher im Englischen verwendet, auch in Deutschland. Genau, und die Frage ist natürlich, was versteckt sich hinter diesem Begriff? Was bedeutet das denn überhaupt? Weil erstmal erzeugt ja Rewilding der Begriff schon auch so Bilder im Kopf irgendwie. Man denkt gleich irgendwie an so weite Landschaften, genau. Wilde Tiere und so
Wildheit
weiter.
Wildheit klingt erstmal gut und romantisch und irgendwie, ne? Haben wir erstmal ein positives Bild im Kopf.
Genau. Und tatsächlich gibt es aber unterschiedliche Interpretationen und Verständnisse natürlich auch wieder zum Rewilding. Auf der einen Seite des Spektrums zum Beispiel stehen eher so in die Vergangenheit orientierte, wildnisorientierte Ansätze. Da geht es darum, quasi bestimmte historische Naturzustände wiederherzustellen, die irgendwann mal schon mal an bestimmten Orten vorgeherrscht haben. Und dann gibt es aber eben auch andere Ansätze, die nicht so einen Zielzustand anstreben, sondern eher prozessorientiert sind und die eigentlich eher so offen auf die Stärkung von ökologischen Funktionen ausgerichtet sind, auf die Selbstregulation von Ökosystemen und einfach auch auf eine Stärkung der Resilienz von Ökosystemen. Das sind quasi eher so ein bisschen, ja, prozessbezogenere Konzepte, die sind dann eben eher wildheitsorientiert, also dass die Landschaft wilder wird, aber dass wir nicht irgendwie in so einer Wildnis irgendwann wieder landen sozusagen.
Okay,
genau.
Also keine Rückkehr zu irgendeiner ursprünglichen Natur, ne, wie zum Beispiel die deutsche Romantik sich das immer erträumt hat. Man könnte nochmal sagen, was das vom Naturschutz irgendwie im weitesten Sinne unterscheidet, sondern du sagst prozessorientiert, also auch in die Zukunft gerichtet.
Auf jeden Fall auch in die Zukunft gerichtet, genau. Und ich würde sagen, Rewilding, und das haben wir auch im Projekt bearbeitet, es gibt ja in Deutschland ganz viele unterschiedliche Naturschutzkonzepte, Instrumente und Maßnahmen. Und Rewilding sozusagen greift die natürlich irgendwie alle auf. Und viele Aspekte des Rewilding können auch durch schon etablierte Naturschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Aber es ist halt wieder ein neuer Blickwinkel sozusagen, wie man auf den Naturschutz guckt. Und es ist gleichzeitig auch wieder ein neues Konzept, was auch neue Akteursgruppen zusammenbringt. Mhm. Genau. Also ich würde sagen, das ist das Neue am Rewilding. Und was natürlich auch besonders ist ein bisschen daran ist, dass es nicht nur in Naturschutzgebieten sozusagen stattfinden kann. Also es geht nicht nur darum, quasi bestimmte Gebiete abzuschließen und dort wieder bestimmte Arten anzusiedeln und die Natur sich selbst überlassen. Also das ist natürlich auch ein Teil, kann auch ein Teil von Rewilding sein. Aber nicht nur. Es geht auch darum, quasi in von Menschen genutzten Räumen auch wieder sukzessive einfach natürlichen Prozessen mehr Raum zu geben. Genau. Das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil oder wichtiger Aspekt von Rewilding und dass eben dann die menschliche Nutzung eben auch mitgedacht wird. Und da sind wir dann wieder bei der Regionalentwicklung.
Und dann ist ganz schnell die Frage, wie kriegt man das zusammen? Auf der einen Seite, der Natur geht es am besten, wenn wir sie mal in Ruhe lassen und sich selbst überlassen und dann wächst und entsteht und verwildert sich da ganz viel. Auf der anderen Seite, ne, gibt es natürlich wenig ganz unberührte Landschaften, die frei von menschlicher Zivilisation sind. Genau, und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das zusammen? Ne? Die Interessen, die BewohnerInnen natürlich auch haben. Vielleicht gehen wir mal näher an das Projekt dran und auch näher an den Ort dran. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie ihr das Projekt eigentlich gestartet habt und vor allen Dingen, wer daran so beteiligt war? Es sind ja ganz viele Leute daran beteiligt gewesen, so deine direkten KollegInnen im Forschungsprojekt, aber auch die Akteure vor Ort. Nimm uns mal ein bisschen mit ins Oder-Delta und zu den Menschen dort und auch zu den Tieren dort natürlich.
Also das Projekt, das hat 2022 gestartet und es gab schon auch eine Vorphase sozusagen, in der dann überhaupt erstmal die Idee entwickelt wurde für das Projekt. Und da ist tatsächlich der Ulrich Stöcker vom Verein Rewilding Oder-Delta auf das Umweltforschungszentrum zugegangen und hat gesagt, ja, das Forschungsministerium fördert aktuell Projekte zur Artenvielfalt. Wollen wir nicht zusammen was zum Thema Rewilding machen? Und dass der Verein sozusagen wissenschaftliche Unterstützung eben braucht für dieses Projekt. Und genau, dann haben wir noch dazu geholt, das Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, EIDIF, das ist auch hier in Leipzig, und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Die waren eben auch noch mit dabei, so als Projektkonsortium. Genau. Und was aber eben ganz wichtig war für das Projekt ist, wir hatten quasi so ein Fallstudiengebiet eben im Oder-Delta, das sogenannte Oder-Delta. Das ist eben das Gebiet an der Odermündung in Mecklenburg-Vorpommern. Und dort ist eben der Verein Rewilding Oder-Delta aktiv. Und die war natürlich ganz wichtig für unsere Forschung vor Ort, eben als TüröffnerInnen sozusagen und Kontaktpersonen. Und die hatten einfach auch schon extrem viel lokales Wissen. Und genau, das war einfach Schlüssel auch für das Projekt.
Ja, ist ja auch ein magisch schöner Ort, ne? Wenn man wie ich da nicht direkt noch nicht war oder nicht direkt das Glück hat, da hinzufahren, dann googelt man erstmal und schon wenn man auf Google so ein bisschen guckt, sieht man, dass es da schon sehr viele beeindruckende Naturlandschaften auch gibt oder Natur- und Kulturlandschaften, ne? In dem Begriff von Kulturlandschaft steckt ja beides schon drin, die Natur und die Kultur. Wie sieht denn das aus im Oder-Delta? Wie leben da Menschen und Tiere? Wie lebt da Kultur und Natur? Wie lebt das da zusammen? Was?
Also im Oder-Delta ist es so, dass historisch quasi in dieser Region schon die Kultur, die menschliche Kultur quasi einen starken Einfluss genommen hat. Also es wurden dort natürlich auch Fließgewässer begradigt, es wurden Moorflächen trockengelegt, auch für die Landwirtschaft. Torfabbau war auch ein Thema und dann natürlich auch Forstwirtschaft. Also die Region sozusagen, die wurde schon in den letzten Jahrhunderten auch immer menschlich überformt und auch bewirtschaftet. Genau. Gleichzeitig ist es aber so, dass das Oder-Delta für deutsche Verhältnisse eine relativ dünn besiedelte Region ist. Also es leben nicht so viele Menschen dort wie an anderen Orten in Deutschland. Und wir haben dort auch eben drei große Schutzgebiete. Die gibt es auch noch gar nicht so lange. Seit Anfang der 90er wurden die dann da quasi auch noch mal stärker gefördert. Und das sind zum einen der Naturpark am Stettiner Haff, der Naturpark Flusslandschaft Peenetal und der Naturpark Insel Usedom. Und durch diese großen Naturparke dort haben wir einfach dichte und alte Wälder, wir haben weite Feuchtgebiete, Flusslandschaften und eben auch eine wenig verbaute Küstenregion. Und ja, dadurch haben wir einfach dort eine tolle Naturausstattung und das wiederum ist dann auch ein guter Lebensraum für Tiere und im Oder-Delta gibt es nämlich die sogenannten Big Seven des Oder-Deltas.
Ja.
Genau.
Wiesente und solche eindrucksvollen Tiere, ne? Habe ich, glaube ich, nur im Tierpark mal gesehen, aber das in freier Wildbahn zu sehen, das muss eindrucksvoll sein.
Genau. Also das muss ich gleich sagen, genau, das Oder-Delta als Rewilding-Region umschließt das komplette Oderdelta, auch die polnische Seite. Und
okay.
unser Partnerverein Rewilding Oderdelta, der war auch dort aktiv oder ist dort aktiv auch, genau. Wir waren es aber leider nicht. Das hatte aber eher so förderpolitische Gründe, genau.
Ja.
Deswegen, und wenn wir jetzt wieder zurück zu den Tieren kommen im Oderdelta, genau, das sind ja der Seeadler, der Biber, der Wolf, der baltische Stör und die Kegelrobbe. Und dann auch der Elch und der Wisent. Aber der Elch und der Wisent, die leben bisher nur auf der polnischen Seite. Also manchmal kommt ein Elch rüber auf die deutsche Seite und guckt sich um, aber es hat sich leider noch keiner länger hier niedergelassen.
Mhm.
Genau, aber das ist sozusagen auch das Ziel, dass man einfach dann eine Landschaft irgendwann gestaltet, in der eben auch der Elch sich wieder wohlfühlt.
Mhm. Und auch die
genau.
Menschen,
und
die
längerfristig
die da
rüberkommt.
Leben. Ja. Wie hast du dir diesen Ort erschlossen? Wann warst du das erste Mal da? Ich habe in der letzten Folge mit meinem Freund Ludwig Berger darüber gesprochen, der ja Soundart macht, ne, wie wichtig das ist, eine Beziehung zu so einem Ort zu etablieren. Wie ist es bei dir? Hattest du die Gelegenheit, Wisente zu sehen oder diese eindrucksvolle Natur irgendwie zu erleben?
Also ich bin relativ schnell nach Projektstart dann hingefahren und unser Praxispartner, der Netzwerkmanager dort von unserem Praxispartner Frank Götz-Schlingmann, der kennt die Region also wie seine Westentasche natürlich und ist auch ein toller Erzähler und mit dem waren wir da unterwegs und der hat uns da quasi alles Mögliche gezeigt und uns herumgefahren. Es war wirklich toll und ein Highlight war natürlich, dass wir dann am Anklammer Stadtbruch waren, also das ist so eine Ecke dort am Haff, da ist vor einigen Jahren ein Deich überflutet worden und dann auch gebrochen. Mhm. Und da ist jetzt so ein Waldstück überflutet und ehemalige landwirtschaftliche Flächen stehen da jetzt so unter Wasser seitdem. Und das ist natürlich für Vögel ein ganz tolles Gebiet. Und dort gibt es auch den Seeadler. Genau, und das war schon spannend, die zu sehen, weil das einfach ja, Vögel sind, die man jetzt einfach nicht alle Tage sieht. Also so von der Größe her und auch was die ja einfach auch für Krallen haben. Also es war schon beeindruckend für mich zu sehen.
Klingt alles nach einer ganz wilden Landschaft und wilden Szenerie. Warum muss man gerade oder was muss man genau an diesem Ort nochmal wieder verwildern? Du sagtest schon, Flüsse sind begradigt worden, es gibt eine intensive landwirtschaftliche Nutzung oder vielleicht mal anders gefragt, was waren so Ansatzpunkte, wie habt ihr herausgefunden, wie ihr einzelne Projekte startet und was ihr da vor Ort dann konkret macht?
Ich würde mal nochmal anfangen bei der Frage genau, warum dort Rewilding? Also genau, es ist quasi so, dass ich ja schon von der Naturausstattung erzählt habe und das Oderdelta ist quasi eine von 11 Rewilding-Regionen, die quasi von der Dachorganisation Rewilding Europe ausgezeichnet oder ausgewiesen sind sozusagen.
Okay.
Das heißt, ein lokaler Rewilding-Verband, der formiert sich und kümmert sich sozusagen um die Region. Und das heißt, es wurde quasi das Oderdelta ausgewählt, weil dort eben schon ja eben diese Naturparke sind mit dieser guten Naturausstattung. Das heißt, wir haben gute Voraussetzungen schon, aber gleichzeitig, wie ich auch schon gesagt habe, gibt es natürlich auch immer noch Bedarfe sozusagen, die Natur weiter unter Schutz zu stellen. Unsere Rewilding-Vorstellung im Projekt ist ja einfach, dass man an verschiedenen Ebenen ansetzen kann und wir verstehen Rewilding auch eher nicht so auf ein bestimmtes Gebiet bezogen sozusagen, in dem dann alles vor Schutz gestellt wird, sondern unsere Idee ist eigentlich eher, dass es so ein Landschaftsmosaik gibt, in dem es einfach verschiedene Nutzungen gibt. Und da gibt es eben die Schutzgebiete, in denen relativ wenig menschlicher Einfluss ist. Aber gleichzeitig haben wir auch verschiedene Arten zum Beispiel von Landwirtschaft. Wir haben vielleicht eine naturnähere Landwirtschaft, aber wir haben auch eine intensive Landwirtschaft in dem Gebiet. Wir haben zum Beispiel begradigte Flüsse, aber wir haben auch Flüsse, die ein bisschen natürlicher fließen. Also, dass es quasi einfach verschiedene Landschaftstypen gibt und da sozusagen smart zu planen oder drauf zu gucken auf diese Landschaft, wie kann man denn dort an verschiedenen Stellschrauben drehen, um wieder mehr selbsterhaltende Ökosysteme zu ermöglichen und auch die Rewilding-Prinzipien, die ökologischen, auch so ein bisschen zu stärken. Also zum Beispiel ein ökologisches Rewilding-Prinzip ist nämlich auch die Konnektivität. Also dass eben für Tiere und aber auch für Pflanzen sozusagen, dass die sich gut verbreiten können oder gut bewegen können in der Landschaft.
Okay.
Und für diese Konnektivität ist es natürlich wichtig, dass man eben bestimmte Korridore hat, wo die sich einfach fortbewegen können, die vielleicht auch unzerschnitten sind oder dass es bestimmte Trittsteine gibt. Also das heißt, zwischen bestimmten größeren Schutzgebieten gibt es irgendwie kleinere Gebiete, wo die sich auch mal aufhalten können und so weiter.
Ja, man denkt dann so Grünbrücken, ne, über Autobahnen und sowas, da muss ich jetzt denken. Ja, aber interessant, also das vielleicht auch mal die, korrigiere mich, aber das auch vielleicht mal die Differenz so ein bisschen zum Naturschutz, ne? Man hat ja so landläufig dann die Vorstellung und auch oft die Angst, Naturschutz heißt halt, ne, so ein Habitat, da gibt es einen Zaun drumherum, dann darf da keiner mehr rein, das darf nicht mehr genutzt werden. Rewilding klingt jetzt eher, wie soll man sagen, ja, granularer, also kleinteiliger, praktischer, auch pragmatischer, also schön, was du erzählst, dass es da so nebeneinander eigentlich gibt und miteinander von Natur und Kultur, das ist schon mal interessant, ja.
Ja, genau. Also ich glaube halt irgendwie, das ist auch wichtig, so eine Perspektive einzunehmen, um eben mit den Leuten ins Gespräch zu kommen zu diesem Thema, weil es ist natürlich auch so, dass, und da kommen wir jetzt auch zu den Leuten dort in der Region, jetzt haben wir schon über die Tiere geredet, aber da leben ja auch Menschen.
Natürlich.
Und diese Menschen dort natürlich, die schätzen natürlich ihre Landschaft und die wollen die auch erhalten. Die sind dann natürlich auch irgendwie, haben da auch ein Heimatverständnis für diese Naturregion auf jeden Fall. Aber gleichzeitig haben wir halt in qualitativen Interviews auch festgestellt, dass es schon auch eine Skepsis gegenüber weiteren Naturschutzmaßnahmen gibt, eben vor allem gegenüber großflächiger Verwilderung. Also das ist natürlich was, ja, was vielleicht auch irgendwie Irritationen hervorruft, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, die Region wird jetzt rewildet.
Ja, kann ich verstehen. Da freuen sich die Landwirte nicht als Erste, ne? Weil ja, ich komme selbst vom Land. Ich weiß auch, was es da für Konflikte oft gibt und so weiter. Ja, wie war denn da der Kontakt oder wie seid ihr denn da auch ins Gespräch gekommen oder was für, fragen wir nicht zuerst nach den Problemen fragen, aber was für Widerstände musstet ihr da überwinden oder was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich würde sagen, ganz grundsätzlich waren die Akteure, mit denen wir in Kontakt waren, von Anfang an eher offen. Also ich würde sagen, es gab keine ganz starke Opposition oder so gegen das Projekt. Es war eher so, dass wir eben durch Frank Götz-Schlingmann, der eben der Netzwerkkoordinator ist vom Verein Rewilding-Oder-Delta, der verfügt einfach über ganz viele Kontakte, die nicht nur im Naturschutzbereich angesiedelt sind, sondern eben auch aus der Kommunalpolitik, hat aber auch ein gutes Verhältnis zu den Akteuren, zu den regionalen Akteuren vom Bauernverband und so weiter. Also der ist einfach ganz breit vernetzt und das war für uns natürlich eine riesige Ressource, um an die Leute ranzukommen, um mit denen ins Gespräch zu kommen und quasi Vorschläge zu machen für Veranstaltungen, an denen sie vielleicht irgendwie teilnehmen möchten, an Diskussionsrunden, aber auch anderen Formaten, die wir gemacht haben, wie Landschaftsspaziergängen oder auch Szenarienworkshops und so weiter. Genau.
Ja, die Menschen kommen ja auch im Buch zu Wort, ne, und sprechen sehr emotional auch darüber, was Landschaft für sie bedeutet. Du sagtest auch, wenn man ein schwieriges Wort, eine Heimat, das wird ja gerade von rechter Seite auch massiv missbraucht und im schlechten Sinne benutzt. Aber natürlich ist es für Menschen auch wichtig und natürlich spielt dafür Landschaft nicht nur in der deutschen Romantik, sondern immer auch irgendwie eine wichtige Rolle. Ne? Der Ort, wo man herkommt, an den man sich erinnert und so und den man vielleicht auch, geschützt wissen will. Aber interessant, was du sagst, es kommt auch nochmal auf Vernetzung und Kollaboration an. Also man kommt da nicht als die Naturschutzgruppe auf die grüne Wiese und sagt, so, jetzt machen wir mal einen Zaun hin und schützen den Seeadler, sondern ja, wie du sagtest, vernetzt zu sein mit der Politik, mit der Landwirtschaft, mit den Menschen vor Ort, auf die zuzugehen, die zu fragen. Das klingt gut.
Genau, ja, also da würde ich sagen, da waren auch meine Kolleginnen einfach sehr aktiv und haben einfach auch tolle, innovative Formate sich überlegt, die einfach für eine offene Gesprächskultur auch gesorgt haben und einfach eine offene Atmosphäre erzeugt haben, durch die vielleicht vorhandene Gegenpositionen schon mal so ein bisschen abgemildert wurden und Leute einfach irgendwie mehr in so ein offenes Überlegen, in was für eine Landschaft wollen wir denn gerne zusammen leben, reinkommen. Das wäre mal die Frage, in welchen Landschaften wollen wir leben.
Aha.
Und genau, da war eben, waren, glaube ich, diese ja, Formate einfach wichtig und interessant.
Ja, es klingt gar nicht so nach Forschungsprojekt. Also meine ich positiv. Ich habe am Anfang gesagt, so, ihr habt da so ein Forschungsprojekt gemacht und da denkt man immer, da wird da so akribisch mit ökologischem begrifflichen Instrumentarium und ganz viel Ferngläsern da irgendwie erforscht. Aber das ist ja wirklich Feldforschung im besten Sinne, also auch so partizipative Dinge auszuprobieren.
Also das haben wir natürlich auch gemacht, was du gesagt hast. Also wir haben auch Projektteile, die eher so
Statistiken in dem Buch. So ist es nicht, genau.
Die eher so klassisch wissenschaftlich stattgefunden haben, genau. Aber es ist einfach wichtig, dass man das komplementär einfach auch dazu im Blick hat, einfach diese partizipativen Formate. Genau. Und was die einfach auch ergänzendes Wissen einfach auch bereitstellen über die Region und über die Perspektiven und Bedürfnisse der Leute vor Ort. Genau.
Ja.
Ja. Und das ist halt einfach auch, also wir wollten ja mit unserem Projekt auch was bewirken. Und dass es einfach wichtig ist, wenn man in der Region auf irgendeine Art was bewirken möchte, dann kann man nicht einfach hingehen und sagen, so, wir haben jetzt eine Idee und würden das jetzt gerne umsetzen,
genau.
Oder so.
So kann man gar nichts bewirken, so funktioniert das niemals, ne? Aber manche Leute glauben
genau.
Das immer noch so, ja.
Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben eine Gesprächsatmosphäre erstmal schafft, wo unterschiedliche Leute zusammenkommen, wo einfach auch Vertrauen gebildet wird und Leute vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ihre Rollen hinter sich lassen. Also, was weiß ich bin jetzt der Bürgermeister von der Stadt hier und ich bin der Vorsitzende des Bauernverbandes und so weiter, sondern dass die Leute sich als Menschen auch begegnen können und vielleicht irgendwie das Thema einfach auch irgendwie auf eine andere Art erfahren, zum Beispiel beim Liederabend eher emotional und gar nicht so sachlich. Genau, dass das halt auch wichtig ist für so eine Auseinandersetzung mit so einem Thema. Nicht nur, also wir hatten natürlich auch Veranstaltungen, wo wir unsere wissenschaftlichen Ergebnisse präsentiert haben, wo wir mehr faktenorientiert Wissen vermittelt haben. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber der andere Aspekt sozusagen war eben auch ein wichtiger Baustein bei uns im Projekt.
Über die Landwirtschaft haben wir schon gesprochen. Wirtschaft ist generell in so einer, man muss es ja so sagen, auch strukturschwachen Region wie dem Oder-Delta natürlich auch ein wichtiger Faktor. Und auch in vielen Teilen an der Landwirtschaft sehen wir das am deutlichsten, auch oft ein Konkurrent zum Naturschutz oder vielleicht auch nicht. Wie habt ihr das in dem Projekt erforscht oder auch vielleicht übereinbekommen oder gar Lösungen dafür gefunden, wie man Regionalentwicklung, wirtschaftliche Regionalentwicklung durch Naturschutz oder durch Rewilding besser gesagt vorantreiben kann.
Das haben wir auch wieder verschiedene Zugänge gewählt. Ein Zugang war meine Kollegin Birte Kadatz, die hat erstmal geguckt, welche regionalwirtschaftlichen Potenziale gibt es denn so und gibt es schon Unternehmen, die quasi ihr Geschäftsmodell auf dieser guten Naturausstattung aufgebaut haben und hat dann festgestellt, da gibt es noch gar nicht so viele. Und hat aber dann ein paar gefunden, die sie dann auch charakterisiert hat mit so Profilen, so ein bisschen als Leuchttürme herausgearbeitet hat. Da geht es zum Beispiel um naturnahe Fischerei und so eine Tätigkeit auch als Sea Ranger, also dass man auch Leute auf dem Boot mitnimmt und ein bisschen über die Region erzählt, genau. Oder das andere ist ein Naturtourismusunternehmen gewesen, die auch einen Bootsverleih haben und Bootsbau, da eben naturnahen Tourismus auch fördern mit. Ein Nature Guide, der dann eben so Naturführung macht in der Region oder eben auch ein energieautarkes, nachhaltiges Hotel, was hier in der Region dann ansässig ist. Genau, hat sie das so ein bisschen beschrieben und hat dann aber nochmal eine größere Umfrage gemacht, allgemein unter Unternehmen und Organisationen in der Region. Und da wurde dann eher klar, dass die meisten das Konzept Rewilding oder den Verein Rewilding Oder Delta nicht kennen und auch nicht wissen, dass sie quasi in einer der europäischen Rewilding-Regionen ansässig sind mit ihrem Unternehmen und quasi die Naturausstattung jetzt eher nicht nutzen bisher. Aber gleichzeitig haben sie in der Befragung auch, kam raus, dass quasi viele sich vorstellen können, dass schon eine wildere Natur einen positiven Nutzen für sie haben könnte. Mhm. Eben fürs Marketing, dadurch, dass das Image der Region aufgewertet wird, dass neue Kundengruppen und Märkte erschlossen werden zum Beispiel. Oder auch, dass Touristen, die sonst eher direkt an die Küste fahren, sozusagen an die Ostsee und dort Urlaub machen, dass die vielleicht erstmal im Küstenhinterland bleiben und sich dort die Natur angucken.
Mhm. Genau. Also Ökotourismus ist eigentlich im weitesten Sinne die Branche, die es da zu entwickeln gilt, ne? Was ja auch gut ist, sollen die Leute lieber schönen naturnahen Urlaub machen und auch noch was erleben, auch im emotionalen Sinne, anstatt einfach nur da Urlaub am Strand zu machen. Mhm.
Genau, also der Naturtourismus ist natürlich was viel Potenzial hat dort in der Region. Da ist aber natürlich auch so, dass gleichzeitig auch eigentlich ein bisschen mehr touristische Infrastruktur aufgebaut werden müsste, weil manchmal es dann eher dazu führt, dass Leute dann, weil es nicht so viel touristische Infrastruktur gibt, sozusagen irgendwo mit dem Campervan halten und dann ihren Müll nicht gut entsorgen können oder
so.
Ja,
klar, das kann auch ein Problem sein,
Also das muss auch so ein bisschen Hand in Hand gehen und das sagen dann die TouristikerInnen vor Ort sozusagen, dass da quasi dann auch, das Hand in Hand gehen müsste eigentlich, genau. Was wir aber, im Werkstattbuch, um jetzt nochmal Werbung zu machen, da haben auch die Birte Kadatz und ihre Kollegin, die Laura Schulz, die haben auch Empfehlungen gesammelt eben für das Heben von wirtschaftlichen Potenzialen in der Region und haben da viele Ideen für Wertschöpfungsoptionen auch aufgeführt und eben auch für Fördermöglichkeiten, weil das ist nämlich auch ganz wichtig. Es geht ja darum, dass Leute sozusagen ihr Geschäftsmodell vielleicht umstellen oder anpassen oder ein neues Geschäftsmodell entwickeln sozusagen. Und das geht meistens eigentlich nur, indem es Anschubmaßnahmen gibt. Also das heißt, dass sie vielleicht irgendwo Beratung erfahren, dass es da Angebote gibt, wo sie sich Informationen holen können, aber auch, dass es eine finanzielle Unterstützung eben auch gibt für die Bewirtschaftungsumstellung. Oder auch eine bessere Vernetzung dann, wie zum Beispiel, es gibt aktuell im Oder-Delta 2 Tourismusverbände, dass die zum Beispiel vielleicht irgendwie sich ein bisschen besser vernetzen und dann auch Rewilding irgendwie stärker thematisieren oder die Wildnisregion, wilde Region, sagen wir es mal so.
Das klingt super spannend. So kann man was für den Klimaschutz tun, ne? Oder für die, muss man leider sagen, Anpassung an das, was da Schlimmes auf uns zukommen wird und gleichzeitig kann man dabei neue Geschäftsmodelle entwickeln, was auch wichtig ist. Ne?
Ja. Genau. Und der Verein Rewilding Oder Delta zum Beispiel, der hat auch einen Landscape Business Plan, haben die das genannt, entwickelt. Und da haben die auch viele Ideen gesammelt, was man eigentlich in der Region auch machen kann, auch im Austausch mit den anderen Rewilding-Regionen, die ja auch sozusagen an denselben Themen arbeiten in anderen europäischen Ländern. Und da ist natürlich Naturtourismus ein Thema, aber auch irgendwie neue Produkte aus zum Beispiel Holz oder mit Beeren und Pilzen zum Beispiel. Oder eben auch eine veränderte Tierhaltung veränderte Weidehaltung eben auf nasseren Flächen, aber auch natürlich irgendwie Bildungsangebote, die man dort vermarkten könnte. Und was natürlich auch ein Thema ist, ist erneuerbare Energien. Das ist natürlich so ein bisschen ambivalent, weil man möchte natürlich nicht eine schöne Natur irgendwie mit
Windkraftanlagen dahin zu bauen, ist schwierig. Ja. Photovoltaik über dem Stettiner Haff möchte sicherlich auch niemand.
Also das ist so ein bisschen ambivalent, aber trotzdem sozusagen muss man natürlich auch überlegen, wie kann man das vielleicht auch in Einklang bringen. Und ein großes Thema, was hoffentlich in der Zukunft auch ein bisschen Fahrt aufnimmt, ist dann die Zertifizierung von Treibhausgaseinsparungen.
Ja, natürlich.
Genau. Also wenn das funktionieren würde, das wäre natürlich super, weil das die Region da ein bisschen mehr Wertschöpfung dadurch haben kann. Ich würde sagen, das sind so im weitesten Sinne die Ideen, Aber wie gesagt, es ist eben wichtig, Beratung zur Verfügung zu stellen und eben auch finanzielle Unterstützung. Und da haben eben auch Birte und Laura im Werkstattbuch auch verschiedene Fördermaßnahmen aufgelistet. Das kann man sich dann da quasi angucken.
Total interessant. Gut, dass wir hier schon in unserem Gespräch Ökonomie und Ökologie, ne, schon wieder so nah zusammenkriegen und jetzt nicht in so ein Startup-Speak verfallen. Aber das braucht man ja für Innovationen. Ne? Man braucht Austausch, man braucht Kreativität, man braucht Vielfalt verschiedener Akteure, man braucht Förderung, all das, ne, was ihr da gemacht oder auch erforscht und erkundet habt. Ja, klingt vielversprechend und klingt gut. Und
genau.
Tut nicht nur was fürs Klima, sondern auch für die Region. Das ist ja auch wichtig. Ja.
Ja, genau, weil es ist ja so, und jetzt kommen wir zum Thema Landwirtschaft. Das nochmal besonders natürlich, weil die Region ist natürlich stark landwirtschaftlich geprägt und Rewilding bedeutet natürlich, dadurch, dass man menschliches Management aus der Landschaft zurückzieht, natürlich eine Nutzungsänderung in der Landwirtschaft eigentlich auch. Und wir haben in der Region nochmal ein weiteres Problem oder eine besondere Situation, würde ich mal sagen, dass eben viel Landwirtschaft auch eben auf ehemaligen Moorstandorten stattfindet.
Ja, klar.
Und das ist ja gerade im Bereich CO2 so ein großes Thema, weil eben trockengelegte Moorstandorte, die emittieren sehr viel CO2. Also in Deutschland ist es so, dass ich glaube 7,5% des jährlichen CO2-Ausstoßes kommt nur dadurch zustande, dass quasi Moorflächen trockengelegt werden und die dieses CO2 abgeben. Das heißt, es ist aber auch ein Riesenpotenzial, wenn man die jetzt wieder vernässt, um wieder quasi das CO2 im Boden zu lassen und vielleicht noch zu schaffen, dass diese Böden oder die vernässten Böden quasi auch wieder neues CO2 sogar binden. Genau. Also wir haben da ein Riesenpotenzial, aber gleichzeitig bedeutet das natürlich eine Nutzungsumstellung, eine drastische Nutzungsumstellung in der Landwirtschaft, wenn man diese Flächen wieder vernässt.
Ja, klar.
Genau. Und das ist natürlich was ja, also größerer Hebelbedarf sozusagen und eher ein dickes Brett zu bohren ist. Aber uns war es wichtig, eben die Landwirtschaft als Akteure besonders mit ins Boot zu holen. Und deswegen haben meine KollegInnen, also federführend Augustin Berghöfer und auch die Uli Tröger zusammen mit dem Sebastian Elze, die haben dann eben so einen lokalen Prozess gestartet, im Dorf Rothenklempenow und haben dort ganz intensiv mit einem speziellen landwirtschaftlichen Betrieb zusammengearbeitet und mit denen eruiert, was sind denn eigentlich Möglichkeiten auch in der Landwirtschaft der Natur wieder mehr Raum zu lassen. Es ist tatsächlich auch schon Biobetrieb, also macht gar keine so richtig intensive Landwirtschaft. Die machen viel Weidehaltung dort in der Region, bauen aber auch selber Futter an. Genau, und mit denen haben die dann einen ganz intensiven Prozess gemacht, wo sie nochmal die Bedarfe der Landwirtschaft abgefragt haben und auch Optionen eruiert haben und da einfach ganz, ganz viel Austausch stattgefunden hat. Genau, und ein Thema, was sich dann so ein bisschen als so eine Win-Win-Situation herausgestellt hat oder was so ein bisschen einfacher zu realisieren ist, ist, dass es ja in der Landwirtschaft auch immer diese Randstreifen gibt, also Flächen sozusagen, die nicht genutzt werden oder auch Brachen. Genau, da ging es dann viel darum, wie kann man die denn zum Beispiel einfach ein bisschen mehr sich selbst überlassen, vielleicht nicht so, vielleicht kann man sie eher zum Beispiel mit Büschen bepflanzen, anstatt Sigma Raspelkurz abzumähen.
Ja, genau.
Jedes Jahr zum Beispiel. Solche Themen wurden da besprochen oder auch Brachflächen sozusagen am Rande von der landwirtschaftlichen Flächen, die man sozusagen nicht bewirtschaften kann. Genau, dass man die sozusagen schon mal als Korridore oder vielleicht auch so kleine Trittsteine, dass man die sozusagen irgendwie ein bisschen natürlicher erhält. Also Vorteil wäre sozusagen, dass sich vielleicht auch der Wasserhaushalt so ein bisschen verändert. Wir haben ja oft Probleme auch in den letzten Jahren mit Dürre gehabt, genau. Dass vielleicht irgendwie mehr Schatten auf den Weideflächen ist und so weiter. Also so verschiedene positive Effekte für die Landwirtschaft nutzen sozusagen und aber auch kleine Räume mit mehr Wildheit zur Verfügung zu stellen.
Mhm. Genau. Also man kann auch da wieder ganz granular, also man kann auch im Kleinen ein bisschen rewilden, schon am Sandstreifen und so. In Städten macht man das ja auch, ne, dass man Dinge entpflastert und bei sich im Kiez den Blumenkübel bepflanzt und solche Dinge schon realisiert. Können wir nochmal darauf zu sprechen kommen?
Ja.
Kann man sagen, je wilder, desto nachhaltiger? Da können wir nochmal ein bisschen drüber sprechen, welche Vorteile eigentlich ich komme von diesem Rewilding nicht weg. Ich finde das einen total tollen und faszinierenden Begriff. Welchen Vorteil hat Wildheit eigentlich für Nachhaltigkeit?
Genau, also da würde ich sagen, ist es einfach so wichtig, auf die Ausgangslage zu gucken, die wir gerade in Deutschland haben. Und jetzt gerade geht es ja in Deutschland auch um die Umsetzung des europäischen Nature Restoration Laws. Also
Genau.
zukünftig sollen ja in Deutschland 20% der Land- und Meerflächen bis 2030 renaturiert werden, genau,
Wiederhergestellt werden,
wiederhergestellt
Restoration. Ja,
werden, genau.
interessant.
Und wie man das jetzt genau macht, das ist ja so ein bisschen offen, aber das ist sozusagen das Ziel. Und gleichzeitig ist aber auch klar, jetzt in Bezug auf das Nature Restoration Law und diese Wiederherstellungsverordnung, aktuell sind eben fast 70% der Lebensräume in Deutschland in einem unzureichenden bis schlechten Zustand. Das heißt, wir haben einfach auch in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel Raubbau an der Natur betrieben
Ja.
und die Ökosysteme, denen geht es schlecht. Und den Arten geht es schlecht. Also wir haben auch starken Biodiversitätsverlust in den letzten Jahren gehabt und so weiter. Also die Probleme sind stark da. Und gleichzeitig ist aber auch der etablierte Naturschutz in den letzten Jahren eben an die Grenzen gestoßen. Also es gab große Schwierigkeiten, wieder neue Schutzgebiete zum Beispiel auszuweisen, auch welche, die nicht so stark reguliert sind. Und wir hoffen einfach, dass quasi über das Rewilding und dieses ganzheitliche Verständnis sozusagen von Renaturierung, aber gleichzeitig auch das Einbeziehen von den regionalen Bedarfen, dass da sozusagen ein bisschen mehr Spiel wieder reinkommt, mehr Handlungsspielraum in den Naturschutz. Und allgemein ist es natürlich so, wenn wir es schaffen, und das ist ja das Ziel von Rewilding, Ökosysteme wieder herzustellen, aber auf eine Art sozusagen, dass sie sich auch wieder selber erhalten können. Also, dass wir so selbst regenerierende Systeme haben, selbsterhaltende Systeme haben, die auch resilient sind, bestenfalls auch gegen den Klimawandel. Und diese Ökosysteme, die stellen natürlich viele Ökosystemleistungen zur Verfügung. Also gerade
Ja.
was ich schon beschrieben habe, Thema CO2-Speicherung. Also da sind Moore einfach ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir es schaffen, quasi Gebiete wieder ein bisschen feuchter zu halten. Dann haben wir zum einen den Vorteil, dass eben nicht mehr so viel CO2 freigesetzt wird. Gleichzeitig haben wir in diesen Gebieten aber auch eine hohe Artenvielfalt, also viele Tiere, die sich da wohlfühlen und haben einfach mehrere Aspekte, die so positiv ineinander greifen.
Oder
Genau.
wie du sagtest, wenn man das bisschen wild wachsen lässt, dann halten die Wurzeln vielleicht auch das Wasser besser im Boden und all solche Dinge. Ökosystemleistung, ich glaube, früher hat man sogar Ökosystemdienstleistungen gesagt, ne? Also das, was die Natur für uns tut, ohne dass wir das vielleicht manchmal bemerken. Oder jetzt angesichts der Klimakrise und der zunehmenden Naturzerstörung merken wir, was die Natur eigentlich für uns tut, dann an den Stellen, wo sie nicht mehr funktioniert.
Ja, genau. Ja, und auch Wasserspeicherung, also dass wir quasi das Wasser auch besser in der Landschaft halten können. Wenn wir diese ganzen begradigten Flüsse haben, fließt das Wasser einfach auch sehr schnell ab aus der Landschaft. Und je natürlicher Flüsse durch die Landschaft mäandern sozusagen, desto langsamer fließt das Wasser auch ab. Oder wenn dort einfach auch so Rückhalteflächen sind, wo das Wasser auch mal versickern kann und so weiter. Genau. Also das sind alles Themen, die sehr wichtig sind jetzt in Bezug auf den Klimawandel. Und je mehr wir es schaffen, diese natürlichen Prozesse wieder mehr zu erlauben in der Landschaft, desto mehr Vorteil haben wir eigentlich auch in dem Bereich. Ja.
Ja, das ist auch interessant. Also auch ein wichtiger Gegenpart zu dem ja oft sehr technologischen Diskurs, den es ja auch gibt in Sachen Umweltschutz, ne? Wir haben ganz viele neue Technologien. Es geht immer um neue Technologien, die es zu entwickeln gilt. Von neuen Speichermöglichkeiten und Batterien bis hin zu effizienteren Solarpanels. Und manchmal vergisst man darüber eben so ein bisschen, dass die Natur selber von sich aus schon ganz gut klarkommt, ne, wenn man sie ein bisschen lässt und eigentlich schon ein ganz ausgeklügeltes System ist, wo sich Dinge gegenseitig stützen und erhalten. Ne? Stichwort Biodiversität. Ja, das ist interessant. Euer Werkstattbuch ist es ja wirklich im besten Sinne, eure Feldforschung, die ihr da gesammelt habt. Da sind ganz viele Szenarien drin, ganz viele Vorschläge drin, ganz viele Projekte drin. Ich finde, das macht Mut und ist irgendwie visionär und innovativ und interessant. Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Ja, also wir hoffen natürlich, dass durch das Buch wir jetzt einfach unsere Erfahrungen, dadurch, dass wir sie festgehalten haben in einer Form, die, wie ich finde, auch sehr anschaulich ist, also sehr schön, es ist sehr schön
Ja, total.
gestaltet worden, eben von der Claudia Siegel. Da sind wir sehr glücklich, dass sie das mit uns gemacht hat. Man nimmt das, glaube ich, ganz gerne in die Hand und wir hoffen, dass das was ist, was vielleicht die Erfahrung auch weitertragen kann in andere oder an andere Akteure im Naturschutz auf verschiedenen Ebenen, die jetzt zum Beispiel auch betraut sind mit der Umsetzung des Nature Restoration Laws, also der
Ja.
Wiederherstellungsverordnung und so weiter, dass das quasi, ja, dadurch, dass wir es festgehalten haben, eben auch aufgegriffen werden kann. Gleichzeitig ist es auch so, dass der Verein Rewilding-Oder-Delta, mit dem wir ja so intensiv zusammengearbeitet haben, die sind natürlich weiterhin in der Region aktiv. Genau, und haben dort auch neue Projekte auch quasi am Laufen, auch große Projekte, genau, gerade zum Beispiel das Projekt Gemeinsam mehr Natur in Vorpommern wagen. Das ist quasi das größte Projekt, glaube ich, was sie haben. Genau, da geht es eben um die Revitalisierung von Fließgewässern und auch um die Wiedervernässung von Mooren. Und da arbeiten sie eben auch mit Landeigentümerinnen und Landnutzerinnen intensiv zusammen. Genau, und da werden auch so die Erfahrungen aus rewild.de natürlich aufgegriffen und teilweise gibt es da auch personelle Überschneidungen wieder und so weiter. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall auf der Homepage von Rewilding oder Delta, wenn man da Interesse hat, immer mal vorbeizugucken, was sie gerade
Ja,
wieder neue,
packen
was
wir
sie an neuen
gerne,
Initiativen
gerne in die Shownotes. Das ist auf jeden Fall schon
haben.
mal ein guter Hinweis, ja.
Genau, und die sind eben nicht nur auf der deutschen Seite des Oder-Deltas aktiv, sondern eben auch auf der polnischen Seite und haben dort auch zum Beispiel wieder Ansiedlungsprojekte von Luchsen in der letzten Zeit gemacht und solche Sachen. Also es ist immer was los bei denen, genau. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile so weitergehen. Genau.
Wunderbar.
Genau.
Super, Stefanie, vielen Dank dir für das tolle Gespräch. Ich glaube, jeder, der jetzt Interesse hat, blättert gern nochmal euer Buch durch oder nimmt auch die Fahrt auf sich und packt sein Zelt ein und fährt mal ins Oder-Delta und schaut sich da um, was es da alles so gibt und sieht da vielleicht sogar einen Wisent oder einen Biber oder sowas, dank der tollen Initiativen, die es da vor Ort gibt. Ja, also ganz schön und auch ganz inspirierend zu sehen, was ihr da erforscht habt und auch was der Verein da vor Ort leistet und wie wichtig es ist, dass man Menschen mitnimmt. Ja, und wie gut es auch gelingen kann, Naturschutz, in eurem Fall Rewilding und Regionalentwicklung übereinzukriegen. Vielen Dank dir.
Na, danke, dass ich erzählen durfte von unserem Buch und ja, hat mir Spaß gemacht.
Ja, das war's schon wieder für heute. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, mal in dem Buch von Stefanie und ihrer Forschungsgruppe ein bisschen zu blättern, euch die Projekte näher anzuschauen oder vielleicht auch selber mal ans Oder-Delta zu fahren und da mal ein bisschen Öko-Urlaub zu machen. Sicherlich auch ganz erholsam, aber auch bestimmt ganz inspirierend. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und eine gekürzte Fassung unseres Gesprächs mit noch ganz viel mehr Infos auf meinem Blog. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Macht's gut und bis bald. Ciao.